Vielen Dank euch. Eigentlich haben die Lieder schon einen Großteil meiner Predigt ausgesagt und ich könnte gleich springen zum dritten Punkt. Kennt ihr das auch, die Sehnsucht in eurem Leben nach Veränderung? Und dann schaut ihr euer Leben an und merkt, da gibt es eine kleine Diskrepanz zwischen Realität und dem, was du dir gerne wünschst. Vielleicht bin ich nur der Einzige. Du schaust in die Bibel und merkst, boah, das sind massenhaft Verheißungen, auf Veränderung auch. Und dann schaust du die Realität an, merkst irgendwie, bin ich scheinbar die einzige Person in der ganzen Lukas-Gemeinde, bei der das vielleicht so Spannung verursacht. Auf der einen Seite werden wir nie perfekt sein, müssen die Spannung einfach aushalten, in einer gefallenen Schöpfung zu leben. Aber auf der anderen Seite gibt es die Spannung ja wirklich, weil es ganz viele Verheißungen gibt und Zusagen, wo Gott sagt, Veränderung ist heute möglich. Im 21. Jahrhundert, in Berlin, in der Lukas-Gemeinde. Und ich merke, wie mich das herausfordert. Als Pastor will ich ein Vorbild sein, ne? Und dann merke ich, ich schaffe das aber auch nicht so immer, ne? Zum Beispiel zu sagen, ich möchte gern richtig guter Ehemann und Vater sein, ne? Das finde ich schon eine richtige Herausforderung und merke, schaffe ich nicht immer. Und dann lernt man, wie man sich Ziele setzt. Man wird älter, nicht zu große Ziele. Und dann lernt man Smart Goals aus der Wirtschaft irgendwie so. Kommt am Anfang des Jahres, jetzt haben wir Mitte des Jahres. Dann kommt die Phase, wo man sich gar keine Ziele mehr setzt. Dann merkt man, das ist auch nicht gut. Dann setzt man sich noch kleinere Ziele. Ich merke, bei mir ist das gar nicht so einfach. Und dann gibt es Momente, wo ich so mutig meine kleinen Schritte gehe. Und dann gibt es auch Momente, wo ich irgendwie, wenn ich ehrlich bin, manchmal resigniere. Und Rüdiger sollte mir ein Buch für einen Urlaub mitgeben und er hat es vergessen. Und dann bin ich einfach online gegangen, habe den Autor geguckt, was ich mir so downloaden kann. Und dann wurde mir umsonst ein Buch vorgeschlagen, dachte ich, nehme ich das Buch, was umsonst ist. Von Dane Ortlund, wie Christen echte Veränderung erleben. Und den Satz fand ich schon mal gut, war gleichzeitig gespannt. Ich habe ja schon ein paar Bücher gelesen. Und die letzten Wochen haben mich das Buch oder das Thema vom Buch wirklich bewegt. Und das Spannende bei dem Buch ist, es gibt ja viele Bücher, die einem viel Strategien geben, so, ne? Die 10 Steps irgendwie für Veränderung in meinem Leben. Und du kriegst am Ende so ein paar Tipps, aber eigentlich ging die ganze Zeit ist um mein Herz. Und dass Veränderung damit anfängt, dass ich mein Herz anschaue. Und danach kommt alles andere. Und das hat mich ermutigt, Dinge neu anzugehen. Und da gibt es ein Zitat, das mir nochmal hängen geblieben ist, was ich euch zum Start vorlesen möchte. Und da könnt ihr mal in euer Leben reinhorchen. Einer der großen Siege Satans besteht darin, unsere Herzen mit dem Gefühl der Aussichtslosigkeit zu überfluten. Vielleicht ist dein größter Sieg in deinem Leben keine konkrete Gewohnheitssünde, sondern das Gefühl der Ohnmacht in Bezug auf echtes Wachstum. Ich habe eine Klammer gesetzt, Veränderung in deinem Leben. Kennst du das auch? So eine Ohnmacht, die dich überwältigen will und denkst irgendwie, ich weiß auch nicht, ob in dem Bereich meines Lebens ich je Veränderung sehen werde. Und ich bin ermutigt, meine Punkte neu anzugehen und habe probiert, dem eine Überschrift zu geben und rausgekommen ist, ein unbegreifliches Versprechen, wenn Christus dein Herz sein Zuhause nennt. Wenn Christus dein Herz sein Zuhause nennt. Und ich habe ja gesagt, die Punkte sind so, ich probiere die lebendig rüberzubringen, weil sie sind echt oldschool. Ne? Wiedergeburt, Leben statt Tod, Gottes Familie, Söhne und Töchter, gemeinsam Christus in uns. Und wenn ihr letzte Woche da wart, dann müsst ihr es jetzt eigentlich klingeln und ihr müsst jetzt sagen, warte mal, der Niri hat doch gepredigt und da gab es ganz ähnliche Punkte. Und das stimmt. Und ich hoffe, dass die, die nicht bei der Predigt dabei waren, dass ich die auch abholen kann, weil ich baue so ein bisschen auf das, was Niri gepredigt hat, auf. Aber die Predigt gibt's online, notfalls einfach die Predigt anhören und ich hoffe zum Schluss, versteht er dann irgendwie alles. Kolosser 1, 9 bis 14, ein Text von Paulus an eine Gemeinde in Kleinasien, die er gar nicht persönlich kennt, hat aber mitbekommen, dass die herausgefordert ist und unter anderem greift er das Thema Veränderung auch auf. Und er beginnt das Buch mit einem bewegenden Gebet, einer starken Ermutigung und die wollen wir uns einfach anschauen und ich glaube, die ist damals wie heute relevant. Paulus schreibt ab Vers 9. Deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten. Jetzt kommt das Gebet. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Das ist eine Form von Wachstum, würde ich sagen. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, auch Wachstum, indem ihr vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg in Berlin gehen könnt. Das ist das Gebet. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott dem Vater voll Freude dafür zu danken. Denn er hat euch zu einem rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürft ihr einmal bei ihm sein, in seinem Reich des Lichts. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Könnt ihr euch noch an Niris Predigtthema von letzte Woche erinnern? Ich fand ihn eigentlich ganz catchy. Fing mit der an. Ah, ihr wart alle nicht da, okay. Der große Tausch, das war Niris Thema, dass wir sozusagen herausgelöst sind aus der Gewalt der Finsternis und hineingeboren in das neue Leben unter der Herrschaft Jesu Christi. Ich lese mal Vers 13, 14, der drückt das eigentlich perfekt aus. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Und das nennt die Bibel Wiedergeburt. Da ist sozusagen was passiert. Also ich war geistlich tot und jetzt ist ein neues Leben in mir entstanden. Ich nehme immer das Beispiel von einer Raupe und einem Schmetterling. Ich habe es tatsächlich mal in Kambodscha erlebt, dass zufällig direkt vor mir am seidenen Faden eine Raupe sich sozusagen als Schmetterling rausgerobbt hat. War total spannend zu sehen. Und die Raupe muss sterben, damit der Schmetterling zum Leben erweckt wird. Also bedeutet das, als wir es noch nicht gekannt haben, waren wir tot. Anders formuliert, nicht lebendig. Noch anders formuliert, nicht existent. Noch anders formuliert, ey, ihr seht, ich will auf den Punkt hinaus, da war eine Null. Ihr wart einfach geistlich tot. Da war nix. Und Dane Ortland formuliert das wie folgt. Wir waren keine Ertrinkenden, das ist manchmal eine Metapher, die benutzt wird, die auch seine Berechtigung hat, denen er einen Rettungsring zuwerfen musste. Wir lagen mausetot auf dem Grund des Ozeans. Er zog uns heraus, hauchte uns neues Leben ein und stellte uns auf unsere Füße. Wir verdanken jedem Atemzug, den wir nun tun, seiner vollständigen und vollkommenen Erlösung, mit der er uns, die wir hilflos und tot waren, rettete. Also, du und ich waren einfach geistlich tot, da war nichts. Gar nichts. Was erstaunlich ist, wenn ich mit Menschen in der Gemeinde rede, da gibt es manchmal Rede wie zwei Kategorien. Es gibt die Personen, mit denen ich rede, die eine Vergangenheit haben, die manchmal echt sozusagen brüchig war und kompliziert war und denen ist das mega bewusst. Ne? Also wenn die über Sünde sprechen, das kommt aus allen Poren raus, weil sie sich das voll bewusst sind. Die sagen das auch manchmal. Ich habe einmal verkackt gehabt. Ne? Ich habe einen Schaden, sagen die. Weil sie einfach zutiefst wissen, diese Sünde hat mich korrumpiert. Ich bin einfach sündig. Anderen gibt es die Kategorie Klaus. Die sind in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ja, natürlich bin ich sündig. Das weiß ich auch. Aber wenn du jetzt die Person hören würdest, von denen ich gerade rede, und mich hören würdest, merkst du, dass irgendwie ein leichter Unterschied. Und es gibt ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Lukas 7, 41 bis 43, eines der kürzesten Gleichnisse. Ein Mann lieh zwei Leuten Geld, dem einen 500 Dinare, dem anderen 50. Als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schuld. Wer von den beiden liebte ihn danach wohl mehr? Simon antwortete, ich nehme an, derjenige, dem er die größere Schuld erließ. Jesus sagte ihm, das stimmt. Hört sich eher wie eine rhetorische Frage an. Ne? Ich meine, das waren 50.000 Euro ungefähr. 500 Dinare, das ist ja logisch. Ne? Also worum geht es hier eigentlich in dem Gleichnis? Geht es wirklich um die 50.000 und die 500, also Euro? Ich glaube, wo es eigentlich darum geht, dass Jesus sagen möchte, pass mal auf, hier gibt es gar keine Kategorie, das war eine rhetorische Frage. Du bist 50.000 Euro schuld und du bist 50.000 Euro schuld. Und ich erlöse dich von deiner Schuld. Was ist die Krux, wenn ich mehr so denke, naja, oder nicht verstanden habe, drücken wir es so aus, wie schuldig ich es bin. Ich glaube, da gibt es einen Beipackzettel. Und der Beipackzettel ist, wenn ich nicht verstanden habe, dass ich wirklich geistig tot war und nichts verdient habe, dann ist ein Beipackzettel, der sagt, Achtung, Nebenwirkung, wenn ich es nicht verstanden habe, werde ich Dankbarkeit und Freude in meinem Leben einfach missen. Eine Freude, die nicht aus Umständen kommt, sondern eine Freude, die daraus kommt, dass ich verstanden habe, dass ich einfach geistlich tot war. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, durch das Buch in den letzten Wochen, war ja auch ein Gebet von mir, wie sündig ich bin. In den tieferen Schichten. Warum mache ich Dinge? Was ist meine Motivation? Wo möchte ich Menschen gefallen? Und als ich mal angefangen habe, in die Tiefe zu gehen, habe ich gemerkt, alter Schwede, was da alles in mir drinne steckt, ja? Und ich habe gemerkt, ey, ich fühle mich wirklich schuldig. Und jetzt kommt das Schöne. Ich komme zu Jesus und er vergibt mir. Und ich merke, in meinem Leben hat das einen neuen Dank, eine Begeisterung für Jesus als Folgeerscheinung, weil ich einfach merke, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Und ich möchte euch ein paar Metaphern mitgeben, weil ich glaube, der Bibel ist das total wichtig. Darum gibt es da diverse Metaphern. Und ich werde jetzt irgendwie 10 oder 12 Metaphern mit euch durchgehen, die alle aufs Gleiche hinausschießen. Wir sind gerechtfertigt durch Christus. Wir sind nicht mehr verurteilt. Wir sind geheiligt durch Christus. Wir sind nicht mehr unrein. Wir sind adoptiert von Christus. Wir sind nicht mehr verwaist. Wir sind versöhnt mit Christus. Wir sind nicht mehr verfeindet. Wir sind gereinigt durch Christus. Nicht mehr schmutzig. Wir sind losgekauft durch Christus. Nicht mehr versklavt. Wir sind erkauft durch Christus. Wir sind frei von Schuld. Wir sind befreit aus dem Gefängnis. Wir sind nicht mehr gefangen. Wir sind wiedergeboren. Das heißt, befreit aus dem Nicht-Existenz-Sein, geistlich tot. Wir sind erleuchtet von Christus. Wir sind nicht mehr geistlich blind. Wir sind auferstanden und nicht mehr tot. Und alles schießt auf das Gleiche hinaus, dass Jesus sagt, er hat alles gegeben, damit wir frei sein können. Und irgendwie habe ich es letzten Wochen neu verstanden, das ist ja wirklich nichts Neues. Ne? Aber das hat in meinem Leben wirklich eine Dankbarkeit, eine Freude, eine Liebe zu Jesus entwickelt. Zu verstehen, wie mein Herz, darum geht es ums Herz, wie mein Herz aussieht. Ehrlich zu sein. Und das ist mein erster Punkt. Werd ehrlich. Kannst vielleicht das Gebet sprechen, Gott, zeig mir doch einfach, wie verloren ich bin. Zeig mir die Sünde in meinem Leben. Und dann, ich bin gespannt, ob das Gleiche passiert, was mir passiert ist. In Vers 12, ein anderer Aspekt. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott dem Vater, voll Freude dafür zu danken. Also ihr habt allen Grund, ne? Paulus, so, ne? Allen Grund, Gott dem Vater voller Freude zu danken. Das sind ja starke Worte. Denn er hat euch zu seinen rechtmäßigen Erben gemacht. Also aus der Dunkelheit ins Licht. Da kommt das Wort Vater vor, ein rechtmäßiger Erbe. Anders formuliert, wir sind Gottes Familie, wir sind Söhne und Töchter. Johannes 1, Vers 12 sagt, wie viel ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jetzt bringe ich Punkt 1 mit Punkt 2 zusammen. Du warst total verloren. Konntest du irgendwas verdienen? Nein. Jetzt bist du von Neuem geboren, du bist Kind Gottes. Kannst du denn das verdienen? Nee, da ist ja nichts mit verdienen, ja? Das heißt, wie bist denn Sohn und Tochter geworden? Ja, du bist durch Christus gerechtfertigt. Das wiederum bedeutet, es gibt 1000 Stimmen, die dir sagen wollen, wer du bist, was dich wertvoll macht, was dir Wert zuspricht. Und eigentlich gibt es nur eine Stimme, die relevant ist. Und das ist Jesus, der dir einfach deinen Wert zuspricht. Weil all das getan hat, was ich gerade vorgelesen habe. Galater 4, 6 und 7 sagt, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Also wir haben den gleichen Geist wie Jesus bekommen, das ist ziemlich krass. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, da bist du nun kein Knecht mehr, sondern ein Sohn, wenn er aber ein Sohn, ist doch ein Erbe durch Gott. Also du bist nicht irgendwie Kind Gottes, sondern Jesus hat alles für dich gegeben und er schenkt dir alles, was er hat. Also Jesus hatte den Heiligen Geist und es war ziemlich krass, was er alles getan hat. Ne? Und jetzt sagt der Text, du hast den gleichen Heiligen Geist. Dann würde ich wieder sagen, mehr geht nicht. Also es geht nicht mehr. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Gemeinsam. Christus in uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Kolosser 1, 11. Ihr werdet ihn, Jesus, immer besser kennenlernen. Finde ich auch interessant, ne? Also, ich weiß nicht, wie lange du Christ bist, aber du sollst ihn immer besser kennenlernen. Da gibt's nicht einen, ich bin jetzt 65, oder 70, sondern Paulus sagt es ganz einfach. Du sollst ihn immer besser kennenlernen. Und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Auch interessant, das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke ist ziemlich viel, oder? Ist aber klar, wenn wir den Heiligen Geist haben, den Jesus hatte, dann haben wir alles. Mehr geht eben nicht. Wir sollen das ganze Ausmaß dieser Kraft und Herrlichkeit erfahren. Epheser 1 bis 3 drückt es nochmal anders aus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Also wir haben freien Zugang zur himmlischen Welt. Es gibt die Geschichte von Abraham Lincoln oder eine Anekdote, der einen Sohn hat. Der Sohn düst ums Weiße Haus rum und sieht einen Soldaten. Es ist zur Zeit des Bürgerkriegs und er sitzt total zerbrochen auf der Bank. Und der Sohn ist nicht alt, aber das sieht er irgendwie schon, dass der Soldat total traurig ist. Und er setzt sich einfach leise neben ihn und fragt, wie geht's dir? Und dann erzählt dieser kleine, also der Soldat dem kleinen Jungen die Geschichte. Und sagt, weißt du, 2 von meinen Brüdern sind schon im Krieg gestorben. Ich bin der Letzte, der dritte Sohn. Und meine Mutter, die hat eine Farm. Und wenn ich nicht nach Hause komme, dann können wir die Ernte nicht einfahren. Und ich war heute Morgen schon beim Weißen Haus, ich bin nicht mal über den ersten Posten hinausgekommen. Die haben mich einfach weggeschickt und gesagt, ich soll meiner Aufgabe im Krieg nachkommen. Der hört das und sagt, ah, okay. Nimmt seine Hand, dann gehen sie zusammen im ersten Posten vorbei und der Junge winkt fröhlich, gehen sie zum zweiten Posten, der Junge winkt weiter fröhlich, dann kommen sie zum Präsidenten, Abraham Lincoln, und der Junge sagt, Papa, hier ist jemand, der hat ein wichtiges Anliegen. Das ist Sohnschaft, das ist Tochterschaft, das ist die Zusage, die wir haben, wir sind geistliche Erbe, wir haben freien Zusang. Und ich habe überlegt, wie kann ich das sozusagen praktisch zeigen, was das bedeutet, und habe mit KI mal probiert, ein Bild zu generieren und guck mal, was rausgekommen ist. Ich dachte, Welches Auto würde uns symbolisieren? Also einfach dein Leben ist jetzt ein Smart. Ne? Ist ja relativ einfach. Zwei Personen, die im Smart sitzen können. Also sitzt du im Smart und den anderen Platz habe ich für Jesus reserviert. Und all das, was ich gerade gesagt habe, solltet ihr jetzt in dem Bild finden. Gottes Herrlichkeit ist da, fertig. Ich hatte auch noch ein Bild dann Smart in Berlin, aber irgendwie ist da nie das Bild rausgekommen, was ich wollte. Aber da, wo du in Berlin unterwegs bist, ist Gottes Herrlichkeit. Du warst geistig tot, bist auferweckt worden, du bist adoptiert worden, Kind Gottes. Und deshalb hat er alles gegeben und er ist da, wo du bist. Jetzt sagst du, ah, Klaus, ich bin ganz schön zerbeult. Ich hatte noch ein Bild, aber das hat es irgendwie nicht in die PowerPoint geschafft. Das ist egal. Ich hatte einen zerbeulten Smart mit der gleichen Herrlichkeit. Dann sagst du, Klaus, ich bin nicht nur zerbeult, ich bin auch dreckig. Da hatte ich noch ein Bild, einen dreckigen Smart mit der Herrlichkeit Gottes. Und dieses Bild hilft mir zu verstehen, mehr geht nicht. Ja, alle ganz nett genickt. Ne? Die Krux ist, dass wir innehalten in unserem Leben und uns bewusst machen, Gott ist da. Mehr geht nicht. Egal, ob du dreckig bist, ob du Beulen hast. Die Realität bleibt erstmal die gleiche in diesem Smart, in deinem Leben. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, ist Christus. Fertig, Punkt, aus. Das heißt, in deinem Smart ist Kraft, Liebe, Freude, Weisheit, Führung, Friede, Gnade Gottes. Ist einfach da. Es ist natürlich die Frage, warum gibt es diese Diskrepanz in meinem Leben zumindest? Brauche ich bestimmt anders. Und ich habe in den letzten Wochen einen ganz simplen Punkt, der mir wichtig geworden ist. Kann man kaum in der Predigt sagen, weil er so einfach ist. Und ich möchte das Beispiel von meiner Frau und mir auf dem Weg in den Urlaub bringen. Ja? Bei uns gibt es eine relativ leichte Arbeitsteilung. Ich fahre Auto, aber für alles andere ist meine Frau verantwortlich. Also tanken und so tue ich auch noch, aber wenn es so um den ganzen Support geht, wie Versorgung auf der Fahrt, das macht meine Frau auch gerne. Oder wenn ich sage, wo ist die nächste Tanke, wird sie alles total gerne machen. Und dann gibt sozusagen direkt in meinem, wir sind nicht smart gefahren, ne? In meinem Smart gibt sozusagen, also gibt es Äpfelchen, die es meist gibt, ne? Da gibt es irgendwie Schnitten, Brot, ne? Meist irgendwas, wenn ich müde werde, wie Schokolade oder Cola. Meine Frau wird mich auch darauf aufmerksam machen, soll man nicht mal eine Pause machen oder so. Es ist alles vorhanden. Ich kann mich aber auch in den Smart setzen und sagen, pass auf, wir wollen in Urlaub, das ist hinter München, ich gebe Vollgas, ohne Pause, ohne anzuhalten. Ich habe auch keine Zeit zum Essen, zum Trinken auch nicht, weil ich will schnell ans Ziel. Ist eine Option. Also du kannst dein Leben mit Gott so führen. Das Traurige ist dann, das ist, also Gott ist ja da, ne? Seine Herrlichkeit ist da. Ist mir bewusst, ist nicht so ganz simpel, ne? Ich habe nächste Woche noch, um weiter darüber zu predigen. Aber ich glaube, dass es mir gerade hilft, in meinem Leben innezuhalten und zu merken, Gott ist da. Er ist wirklich da. Und die Frage ist, wie ich darauf reagiere. Ich habe mal vier Alternativen rausgesucht, wie du vielleicht geprägt sein könntest. Die sind relativ schwarz-weiß. Das eine wäre autonomes Fahren. Ne? Du hast dich bekehrt und sagst, super, ich habe jetzt Jesus. Ich brauche nicht mehr meine Hände am Lenkrad haben. Das Leben läuft. Das hatte der eine oder andere vielleicht am Anfang, hat gemerkt, funktioniert nicht ganz so. Manche haben auch so das innere Bild, ah, Jesus hat mir den Schlüssel vom Smart in die Hand gedrückt. Jetzt ist meine Verantwortung, mein Leben zu gestalten. Und dann fahren wir los. Und rufen ab und zu mal an, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Auch nicht, glaube ich, ganz das, was Jesus sich vorstellt. Da gibt es noch ein populäres Bild. Jesus sagt, er folge mir nach. Also ein Smart vor mir fährt Jesus und ich fahre hinterher. Das Problem ist, wenn ich abbiege, ist Gott auf jeden Fall nicht mehr in meinem Auto, sondern der ist irgendwo woanders, wo ich bin. Von der nicht ganz falsch, das Bild mit dem folge mir nach. Aber Gott ist in mir. Noch eine Geschichte, um das verdeutlichen, ganz kurz. Ist eine Familie auf dem Weg nach Amerika, wandert aus, bisschen älter, so dritte Klasse gebucht. Und die probieren irgendwie so durchzukommen während der Fahrt, mehrere Kinder. Papa teilt das immer alles ein und jeden Tag gibt es sozusagen genau das, was sie irgendwie brauchen, um gerade so satt zu werden. Am letzten Tag sagt der Papa, wisst ihr was? Heute lade ich euch ein zum Frühstück. Und die Kinder waren voll, boah, heute gehen wir zum Frühstück. Und sie gehen also zum Buffet und die Kinder lassen sich richtig gut gehen, hauen richtig rein. Und dann irgendwann am Ende des Essens kam der Kapitän und fragt, entschuldigen Sie, sind Sie Familie so und so? Ja, sind wir. Das ist wunderschön, dass ich Sie heute zum ersten Mal sehe. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum die letzten Tage nicht da waren, weil das Frühstück war immer inklusive. In dem Buch hat er was gesagt, was mich erst irritiert hat, darüber nachgedacht. Ich würde sagen, doch, stimmt. Es fängt an mit 100% Gnade, aber dann möchte Gott mit uns 100% zusammenarbeiten. Das heißt, wir sitzen am Steuer und ohne Jesus wären wir gar nicht sozusagen an diesem Steuer. Aber er möchte mit uns Leben gestalten. Und was ich probiere in den letzten Wochen, ist einfach so ein bisschen radikal ehrlich zu sein mit mir selbst und immer zu, ich versuche zu Jesus zu gehen, wenn ich merke, ich brauche ihn. Und ich probiere einfach radikal ehrlich zu sein, wann ich ihn brauche und stelle fest, ich brauche den dauernd, wenn ich ehrlich bin. Und das kann bei mir schon 9.30 Uhr sein, obwohl ich morgens Zeit mit Gott verbringe, dass ich schon wieder sage, boah, Jesus, irgendwie gedanklich irgendwie weg, ich bin müde, ich brauche dich. Mir ist das auch klar, warum die Mönche einmal in der Stunde gebetet haben. Ne? Kennt ihr Stundengebet? Weil die dauernd immer wieder weg waren und das Stundengebet hat denen geholfen, sich auf Jesus immer wieder zu fokussieren. Jetzt leben wir in einer Gesellschaft, wenn ich an die Mönche denke, ich weiß gar nicht, was die ablenken sollte. Wir leben in einer digitalen Gesellschaft. Und ich möchte euch heute ermutigen, dass ihr einfach ehrlich werdet während des Tages und immer zu Jesus lauft, wenn ihr merkt, eigentlich brauche ich ihn jetzt. Und dann gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, ich habe eine Not. Der andere Aspekt ist, du hast gar keine Not und du möchtest trotzdem in Jesu Leben mit Jesus sozusagen hineinbringen. Und in einem anderen Buch habe ich eine Geschichte gelesen von Ryan Scongs, wenn ich es richtig ausspreche. Und das ist jetzt keine Notgeschichte, sondern eine ganz andere Geschichte. Und zwar hat sein Papa ein Unternehmen aufgebaut, erfolgreich, aber für harte Arbeit. Und dann kam das Angebot aller Angebote. Ein großes Unternehmen in Amerika wollte einen exklusiven Deal mit ihm machen. Und also wahre Geschichte, zwei Partner. Und was er sich angewöhnt hat, ist, ich nenne das mal, Gott in sein Leben einzubeziehen. Zu wissen, hier ist mein Beifahrer. Und bevor ich abbiege, checke ich das mit ihm aus. Und er hat sich eine Stunde Zeit genommen, um über diesen Deal zu beten. Und alle haben gesagt, nimm den Deal an. Das ist der Deal des Lebens. Sein Mitbesitzer der Firma hat gesagt, ey, du kannst den nicht ausschlagen. Und nach der Stunde des Gebets kam er zurück und hat gesagt, ich habe keinen Frieden über den Deal. Ich kann den Deal nicht annehmen. Keiner hat es verstanden. Ein paar Wochen oder Monate später ist die Firma pleite gegangen, weil Dinge sich anders entwickelt hatten am Markt als gedacht. Und in der Familie ist jetzt das die Geschichte, zu sagen, ja, wir wollen Gott mit einbeziehen in unser Leben. Es geht nicht nur um, ich habe eine Not und komme zu Gott, sondern es geht auch um dein Leben, wo es manchmal einfach total weise ist, zu sagen, Gott, du weißt jetzt, ob das die Gelegenheit des Lebens ist oder vielleicht nicht. Damit möchte ich zum Abendmahl kommen.